Ich lese aus 1. Timotheus, Kapitel 6, ab Vers 3. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 3, da steht: Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Hier steht, nach meiner Arbeitsübersetzung, wenn jemand eine andere Lehre verbreitet. Hier steht das Wort wenn. Und es gibt ja Sprachen, da zeigt das Wort wenn sehr deutlich an, ob man davon ausgeht, dass das passiert oder auch nicht. Also im Deutschen ist das nicht so klar, aber ich kann mich erinnern an den Englischunterricht, da mit diesen If-Sätzen so. Da habe ich gelernt, dass wenn es regnet, werde ich nass. Das ist ganz logisch, das passiert immer. Aber dann gibt es vielleicht so, wenn es morgen regnen würde, würden wir den Ausflug nicht machen. Irgendwie so, ist jetzt Deutsch nicht ganz richtig gewesen. Aber so im Sinne von, es könnte sein, dass es morgen regnet, aber es muss nicht unbedingt. Und Griechisch ist auch so eine Sprache, da sieht man dem Satz an, ob es passiert oder nicht. Und hier ist deutlich für Paulus, es wird Menschen geben, die eine andere Lehre verbreiten werden. Also es ist hier eine reale Bedingung, die dieser Konditionalsatz ausdrückt. Dieser falsche oder die falschen Lehrer, die werden hier nicht mit Namen genannt, sie werden jemand genannt. Es kann irgendjemand sein und so gilt dieser Satz bis heute auch für uns. Es kann also sein, dass jemand anders lehrt. Ja, was ist anders? Hier erwähnt Paulus einen Begriff, der steht auch schon in 1. Timotheus 1, Vers 3. Da sagt Paulus zu Timotheus: Ich gebiete dir, nicht anders zu lehren. Das heißt, Timotheus soll eben nicht anders lehren, sondern recht lehren. Die andere Lehre, das ist so das Gegenteil der gesunden Worte, die hier erwähnt werden. Gesunde, ich sage euch mal, welcher griechische Begriff hier steht für gesund. Es steht hier das Wort Hygienousin, Hygiene. Also es ist eine hygienische Lehre. Ja, es ist hygienisch, diese Lehre. Gesund machen, gesund. Wir haben hier also wie zwei Lehren. Wir haben die gesunde Lehre und die andere Lehre. Und die andere Lehre, die ist nach Vers 4 auch krank machend. Also steht dann Vers 4, sondern ist krank an. Also wir haben hier auf der einen Seite gesunde und auf der anderen Seite andere kranke oder krankmachende Lehre. Es ist so, dass die ersten Christen, die mussten ziemlich schnell entscheiden, was ist denn wahre Lehre und was ist falsche Lehre. Weil sehr schnell kamen falsche Lehrer in die Gemeinde. Und jetzt, woran haben sich die ersten Christen orientiert? Legt mal kurz für euch. Was denkt ihr, wie haben die herausgefunden, das ist jemand, der eine richtige Lehre bringt und das ist jemand, der eine falsche Lehre verkündigt? Wer hat eine Idee? Wie konnte man das bei den ersten Christen in der Gemeinde herausfinden? Gar nicht so einfach. Wir haben hier eine Antwort. Es steht: Und hält sich an die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus. Also wir können davon ausgehen, dass in den ersten Gemeinden bereits die Worte von Jesus öffentlich vorgelesen wurden, verkündet wurden. Also man hatte sehr früh wahrscheinlich die Worte von Jesus auch aufgeschrieben. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes haben ja dann ja auch ein bisschen später dann geschrieben, vielleicht so 40er, 50er bis 90er Jahre. Aber ich nehme an, dass man schon in den ersten Gemeinden Worte von Jesus hatte. Paulus zum Beispiel kommt mir gerade in den Sinn, der sagt: Das sage nicht ich, sondern der Herr. Und er bezieht sich auf Lukas 10, bevor Lukas geschrieben wurde. Okay, jetzt könnt ihr wieder denken, wie geht das? Ja, das Wort von Jesus war schon bekannt. Also so, das ist mal das eine. Sie kannten die Worte von Jesus und konnten anhand dessen prüfen. Das zweite Kriterium ist, und die Lehre, die der Gottesfurcht gemäß ist. Also eine gesunde Lehre und eine Lehre, die der Gottesfurcht gemäß ist, also die nicht sich selbst im Mittelpunkt hat, sondern Jesus Christus, das Lob Gottes. Und dann wissen wir ja, dass die ersten Christen, die hielten sich auch an die Lehre der Apostel. Also zuerst die Worte Jesu und dann kam die Lehre der Apostel. Insgesamt können wir sagen, die Quelle der wahren Lehre ist Jesus Christus und dann die Apostel. Und das Ergebnis dieser Lehre ist gesundmachend. Und ich meine, es gilt bis heute. Die Quelle ist klar, aber die Lehre, wahre Lehre macht auch gesund. Ich persönlich spreche nicht so gerne von rechter Lehre oder wahrer Lehre. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwo in der Bibel überhaupt so steht, mit rechter Lehre oder wahrer Lehre. Aber es steht oft gesunde Lehre. Und ich für mich habe mich entschieden, ich möchte lieber von gesunder Lehre sprechen, statt von wahrer Lehre. Manchmal zuckt es in mich ein bisschen zusammen, wenn jemand sagt, wir haben bei uns noch die wahre Lehre. Sage ich, ja, hoffentlich ist es die gesunde Lehre, aber wir müssen immer auch bewusst sein, dass wir uns irren können, dass wir auch etwas vielleicht korrigieren sollten. Jemand sagte mal, man sollte pro Jahr 5 falsche Meinungen revidieren. Ich finde das ein guter Grundsatz für unser Leben. Ja, ich hoffe, dass wir nicht Grundlegendes dann verändern müssen, aber es gibt immer Dinge, wo wir sagen, da habe ich jetzt eine bessere Erkenntnis. Deshalb, ich möchte gerne die gesunde Lehre verkünden. Und die gesunde Lehre, das ist die Lehre, die wir hier heute in der Bibel haben. Das ist klar, das ist meines Erachtens auch die wahre Lehre. Die Lehre, die wir heute zu verkündigen haben, liegt schriftlich in der Bibel vor. Und jetzt gibt es viele falsche Lehren, auch heute. Das hat die Bibel auch oft vorausgesagt, dass viele falsche Lehrer kommen werden. Und jetzt ist die Frage, wenn am Sonntag hier gepredigt wird, wie kann jemand entscheiden, das ist jetzt gesunde Lehre und das ist falsche Lehre? Was denkt ihr, wie findet man das heute heraus? Diese Frage ist jetzt nicht mehr so schwierig für uns. Die Bibel, genau. Ganz einfach, die Bibel entscheidet für uns, was wahre, gesunde Lehre ist und was falsche Lehre ist. Wisst ihr, ich habe jetzt mein Portemonnaie nicht dabei, aber vielleicht hat jemand von euch ein Nötli oder so. Jetzt, ich muss nicht die unendlich vielen falschen Banknoten kennen, damit ich ein Original erkennen kann, oder? Sondern ich muss nur das Original kennen und dann kann ich unendlich falsche Noten erkennen. Und das ist auch so, ich muss nicht unendlich falsche Lehren kennen, damit ich entscheiden kann, was wahre Lehre ist und was falsche Lehre ist. Ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, dass diejenigen Christen, die besonders rechtgläubig sein wollen, sich fast mehr mit den falschen Lehren auseinandersetzen, als mit der wahren Lehre. Das ist jetzt eine Unterstellung. Aber wenn ich sehe, was da für Bücher geschrieben werden über die falschen Lehren, denke ich mir, manchmal wäre es besser, wir würden uns noch mehr mit der gesunden Lehre auseinandersetzen. Denn dann ist klar, was auch kranke Lehre oder krankmachende Lehre ist. Jetzt ist meine Frage an euch, wie können wir denn die gesunde Lehre immer wie mehr in uns hineinnehmen? Das ist auch keine schwierige Frage, aber ich möchte trotzdem von euch eine Antwort hören. In der Bibel forschen, Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen. Gut, und wenn wir also Bibel lesen, gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie wir die Bibel immer besser kennenlernen können. Zum Beispiel? Jawohl, die Sommerbibelschule. Super. Wirklich, war eine sehr gute Zeit. Weitere Möglichkeiten? Hauskreis, genau, indem man sich austauscht über die Bibel, lernen wir die Bibel immer besser kennen. Weiter? Predigten hören, genau, Predigten. Genau, immer wieder Predigten hören. Weiter? Noch jemand eine Idee? Bibelseminar? Sola, ja, gut, die wichtigsten Antworten sind gekommen. Nein, ist gut. Genau, Bibelseminar oder eben IG, CEO, Jungschar, Lager und so weiter. Oder eben auch eine Bibelschule oder vielleicht ein Fernkurs. Ja. Bücher lesen, gute Bücher. Da, ja, gut. Aber es ist wie bei allem, es gibt überall Gutes und weniger Gutes. Jetzt ist aber noch, möchte ich trotzdem ein paar falsche Lehren noch aufzählen. Und zwar halte ich mich hier an die Auflistung von John MacArthur. Er hat das in seinem Kommentar hier zum 1. Timotheusbrief. Und ich meine, er fasst es eigentlich gut zusammen, was so die hauptsächlich ja, größten Irrlehren sind, meines Erachtens. Und zwar, wenn man Gottes Existenz zum Beispiel verneint oder seine Dreieinigkeit, falsche Darstellung seiner Natur und Eigenschaften. Hier geht es um die eigentliche Theologie. Theologie heißt die Lehre von Gott. Also wenn man bezüglich Gott eine deutlich Schrift nicht gemäße Aussage macht. Oder dann die im Themenbereich der Christologie, wer ist Jesus? Wenn man so die Person Jesu, seine Gottheit zum Beispiel leugnet oder seine Menschheit. Wenn man leugnet, dass er von einer Jungfrau geboren worden ist. Wenn man leugnet, dass Jesus sündlos war. Oder wenn man leugnet, dass er stellvertretend für uns gestorben ist. Dass er nicht körperlich auferstanden ist, sondern nur so im Geist. Ja. Oder dann auch Verdrehungen zur Naturperson oder zu den Aufgaben des Heiligen Geistes. Da geht es so um die Pneumatologie, die Lehre des Heiligen Geistes. Oder auch wenn man die Echtheit, Inspiration, Autorität oder Unfehlbarkeit der Bibel ablehnt. Das meine ich, das sind vielleicht so die vier wichtigsten Bereiche überhaupt in der Theologie. Wenn man hier falsche Aussagen macht, wird das sehr, sehr verheerend. Ich meine, das ist so die Kerntheologie. Sie sind auch Lehren, die in der Kirchengeschichte ein erstaunliches Maß an lehrmäßiger Übereinstimmung gefunden haben. Also wenn man so die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte anschaut, muss man sagen, der Mainstream hat hier in diesen Fragen immer gleiche Aussagen oder war hier einer Meinung weltweit. Das ist so die Kerntheologie. Mach mal weiter mit Vers 4 und 5. So ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortstreitereien. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, fortwährendes Gezänk von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Gewinn. Jetzt, wenn sich jemand nicht an die gesunde Lehre hält, dann sagt Paulus, ist er aufgeblasen. Er erscheint vielleicht so geisterfüllt, nennen mal den Begriff charismatisch, jetzt nicht im theologischen Sinn, sondern so als charismatische Persönlichkeit. Er erscheint so, als hätte er so die neueste Erkenntnis, aber in Wirklichkeit ist er aufgeblasen, wörtlich Rauch erfüllt. Es ist so ein Wortspiel, das hier Paulus macht. Wir kennen ein ähnliches Wortspiel im Deutschen, nämlich viel heiße Luft rede. Das ist so das Aufgeblasen, viel heiße Luft. Redet er. Dieses Wort für aufgeblasen hat im übertragenen Sinn so die Bedeutung eingebildet. Also dieser Lehrer bildet sich ein, etwas zu wissen, aber in Wirklichkeit weiß er nichts. Er ist eingebildet, nicht wirklich gebildet. Jeder Lehrer, ja jeder Bibelleser muss sich eigentlich immer wieder die genau gleiche Frage stellen. Und die Frage ist, stelle ich mich unter die Bibel oder über die Bibel? Lehrer müssen sich diese, also Lehrer, biblische Lehrer, müssen sich diese Frage umso mehr stellen, aber ich meine jeder von uns. Wenn er die Bibel liest, muss er sich die Frage stellen, stelle ich mich jetzt über die Bibel oder unter die Bibel? Oder mit anderen Worten, kritisiere ich die Bibel oder darf die Bibel mich kritisieren? Darf die Bibel meine Meinungen kritisieren und revidieren? Sodass ich sagen muss, das habe ich jetzt bis jetzt immer falsch gesehen. Kritisiere ich die Bibel? Oder darf die Bibel mich kritisieren? Kennt so dass den Bibabo, oder vielleicht kennt ihr den? Den Bibelbastelbogen mit vorperforierten Seiten zum Herausreißen. Ich habe den Eindruck, manche lesen so die Bibel so. Ah, passt mir nicht, passt mir. Jetzt denkt, ja, wer liest denn so die Bibel? Nun, ich habe den Eindruck, dass ganz viele neue Strömungen, die unsere Gemeinden erfassen, genau das machen. So eine Art Bibelkritik haben. Man sagt nicht, ich kritisiere die Bibel. Man sagt einfach, wisst ihr, man muss die Bibel christozentrisch lesen. Das tönt ja so gut. Vielleicht habt ihr auch schon jemand gehört, der hat gesagt, man muss die Bibel christozentrisch lesen. Und ich sage, ja, klar müssen wir sie von Jesus her lesen. Aber was meint man heute manchmal darunter? Man meint, das ist von Jesus und deshalb steht es über dem, was von Paulus ist. Also bitte, Armin sieht das nicht so, oder? Also er sagt immer christozentrisch, in einem ganz guten Sinn. Aber es gibt heute viele, die sagen auch christozentrisch. Und sie meinen, ja, das hat Jesus gesagt und Paulus, der ist nicht so wichtig hier. Oder anders, nur Paulus sagt etwas zu diesem Thema. Jesus hat nichts dazu gesagt, also ist es ja nicht so entscheidend. Oder man sagt manchmal auch, das ist halt Altes Testament, Gesetz, und das ist Neues Testament, Evangelium. Und dann vergisst man, dass Gesetz und Evangelium gar nichts mit Altes und Neuem Testament zu tun hat. Und dann sagt man manchmal auch, ja, weißt du, das Evangelium lautet, alles ist geschenkt. Und wenn jetzt jemand mit dem Anspruch von Jesus kommt, ja, dann ist das Gesetz. Und man spielt die Bibel gegeneinander aus. Manchmal sagt man dann auch noch, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. So im Sinne von, ja, nicht zu viel mit der Bibel kommen. So lautet das heute so. Meine Frage an uns alle ist, stelle ich mich über die Bibel oder unter die Bibel? Die Bibel sagt hier, wer falsche Lehren vertritt, also ich sage mal, wer sich über die Bibel stellt, der ist eigentlich aufgeblasen und weiß nichts. Warum weiß er nichts? Weil wir, wenn wir uns über die Bibel stellen, gar nichts wissen können über geistliche Dinge. Wir können nichts über Gott wissen. Also nein, ich muss es ein bisschen differenzierter sagen. Wir können wenig über Gott wissen ohne die Bibel. Wir können anhand der Natur wissen, dass es Gott gibt, ja. Aber wir können ganz vieles nicht über Gott wissen, nicht über uns und auch nicht und vor allem nicht, wie wir Menschen gerettet werden. Das heißt, wenn wir uns über die Bibel stellen, dann verlieren wir irgendwann alles. Dann sind wir eingebildet. Denn Gott hat uns das Wissen offenbart. Und was er uns nicht offenbart hat, können wir nicht wissen. Und jetzt ist es so, wenn jemand sich über die Bibel stellt, dann beginnt er ganz viele kurlige Dinge zu lehren. Es steht da, dann ist er krank plötzlich an Streitfragen und Wortstreitereien. Mir fällt auf, wenn man sich über die Bibel stellt, dann wird es ganz kompliziert plötzlich. Ich denke hier an die liberale Theologie zum Beispiel, die sagt, es kann nicht sein, dass die Mose-Bücher von Mose sind, weil da hat so viel Prophetie und so drin und Dinge, die Mose gar nicht wissen konnte. Also nehmen wir doch besser 4 imaginäre Schreiber an, JEDP zum Beispiel. Vielleicht habt ihr schon mal von denen gehört, vom Javist, Elohist, vom Deuteronomist und von der Priesterschrift. Das waren so 4 Schreiberlinge in ganz verschiedenen Zeitaltern. Der eine hat vor allem Jahwe geschrieben, der andere von Elohim und dann noch andere. Und das geht bis in die Königszeit, so die letzten Schichten. Und das wurde dann irgendwie mal zusammengenommen. Das ist die heutige Lehrmeinung, grob zusammengefasst, über den Pentateuch, die 5 Bücher Mose. Und dabei sagt Jesus klar, die 5 Bücher Mose sind von Mose. Mose hat geschrieben, sagt Jesus. Und jetzt stellt man das in Frage und dann wird es ganz kompliziert. Und plötzlich muss man streiten über Worte und über Dinge, die gar nicht entscheidend sind. Oder man sagt heute, die Evangelien, das sind keine historischen Begebenheiten. Das wurde von den Nachfolgern von Jesus irgendwie, die waren so enttäuscht, die haben das halt erfunden. Man sagt, das sind Fabeln heute. Und da sagt jetzt Paulus, meine ich, so verstehe ich es jetzt, solche Lehren sind ein Zeichen geistlicher Krankheit, machen nicht gesund. Und wenn jemand sich also über die Bibel stellt und nicht unter die Bibel, dann entsteht daraus auch Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen und fortwährendes Gezänk. Ich denke, ihr versteht, was darunter gemeint ist, deshalb ganz kurz, Neid. Ich mag anderen Gutes nicht gönnen zum Beispiel. Streit folgt oft aus dem Neid. Also ihr müsst euch vorstellen, da kommt ein falscher Lehrer und der verkündigt etwas. Und dann gibt es die in der Gemeinde, die es noch richtig wissen. Dann kommt es zu Streit. immer. Es kommt zu Zwiespalt, zu Uneinigkeit. Dann kommt es zu Lästerungen. Man verleumdet einander. Man redet negativ hintenrum. Falsche Lehre führt zu gewaltigen Anschuldigungen. Und dann führt die falsche Lehre auch zu bösen Verdächtigungen. Man unterstellt einander böse Motive. Und dann fortwährendes Gezänk. Man muss sich so über Nebensächlichkeiten, regt man sich so auf, man reibt sich auf, ist ermüdend. Fortwährendes Gezänk. Und Paulus schreibt hier, die falschen Lehrer, die sind in ihrer Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt. Irgendjemand hat ihnen die Wahrheit genommen. Und dann meinen sie, die Gottesfurcht sei ein Gewinn. Jetzt haben wir so einen Spitzensatz zum Thema Sekten. Es geht ja hier um falsche Lehren. Und da sehen wir, bei vielen Sekten geht es am Schluss darum, finanziellen Gewinn zu machen. So, kurz zusammengefasst, in einer Sekte musst du beim Eingang den Verstand und dein Portemonnaie abgeben. Und da haben wir so den einen Teil. Und wenn wir heute so die letzten 300 Jahre die verschiedenen Sekten betrachten, die da aufgekommen sind, dann wurden die Führer oft sehr, sehr reich. Und jetzt noch so zum Weiterdenken für diejenigen, die die christliche Gesellschaft ein bisschen kennen in Amerika und so, auch heute gibt es viele Prediger, die sehr, sehr reich geworden sind, mit meines Erachtens nicht ganz biblischen Lehren. Klammer geschlossen. Wir haben in der Bibel auch jemand, der wollte durch ihr Lehren oder so, wollte der reich werden. Das war der Simon. Apostelgeschichte 8, ich habe darüber gepredigt, über den Philippus und den Kämmerer. Gerade ein bisschen vorher, angrenzend für diejenigen, die mal das ganze Kapitel lesen wollen. Dort ist ein Simon, der kommt zum Glauben. Er hält sich zu Philippus, lässt sich taufen. Und dann sieht der Petrus, wie der Wunder tun kann und sagt, wie viel muss ich euch zahlen, damit ich auch diese Wunder tun kann? Der hat etwas nicht verstanden, dieser Simon. Es ist also sehr wichtig, dass so zusammengefasst über die drei Verse, dass eine Gemeinde keinen falschen Lehren Gelegenheit bietet, ihre falschen Lehren zu verbreiten. Wenn es in einer Gemeinde zu falschen Lehren kommt, dann verliert die Gemeinde dadurch die Wahrheit und es kommt zu sozialen Spannungen. Hier sagt die Bibel das Gegenteil von dem, was man heute manchmal hört. Manchmal hört man heute, ja, nicht zu viel Lehre in einer Gemeinde, denn Lehre spaltet. Und hier sehen wir, keine Lehre spaltet oder falsche Lehre spaltet. Denn dort, wo ein Vakuum an biblischer Lehre entsteht, wird das immer gefüllt mit falschen Lehren. Immer. Und dann kommt es zu Spaltungen, zu Spannungen. Viele Streitigkeiten in Gemeinden haben ihre Ursache in fehlender Lehre. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht den falschen Umkehrschluss machen. Manche sagen jetzt, wenn es in einer Gemeinde Spannungen gibt, dann gibt es auch falsche Lehren. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, wo falsche Lehren sind, gibt es Spannungen. Aber es kann auch Spannungen geben ohne falsche Lehren. Das ist immer ganz wichtig von der Logik her, dass wir immer keinen falschen Umkehrschluss machen. Denn es ist nämlich möglich, dass man ganz, ganz richtig glauben möchte und es umso mehr noch zu Spannungen kommt. Francis Schäfer weist zu Recht darauf hin, dass sichtbar praktizierte Wahrheit und sichtbar praktizierte Liebe miteinander einhergehen müssen. Wahrheit und Liebe. Und nur so am Rande bemerkt, wahre Lehre bedeutet auch, dass wir einander lieben. Das sagt ja die Lehre der Bibel, dass wir einander lieben sollen. Und Francis Schäfer, er schreibt im Buch Die große Anpassung der Zeitgeist und die Evangelikalen, schreibt er, ich habe in den Auseinandersetzungen unter wahren Christen in vielen Ländern eines beobachtet. Was wahre christliche Gruppen und einzelne Christen trennt und voneinander scheidet, was über 20, 30 oder 40 Jahre hinweg, in der Klammer, oder über 50 bis 60 Jahre im Gedächtnis der Söhne und Töchter, dauernde Bitterkeit hinterlässt, ist nicht die Frage der Lehre oder des Glaubens, an der sich der Streit entzündete. Immer ist es der Mangel an Liebe und die hässlichen Worte, mit denen wahre Christen einander während des Streites bedachten. Francis Schäfer sagt, das, was dann wirklich spaltet in einer Gemeinde, ist nicht die Lehre, die am Anfang getrennt hat, sondern die Worte, die man sich dann gesagt hat. das, was dann daraus folgte, dieser Neid, der Streit, das, all das, das war dann wirklich schlimm. Und so möchte ich uns ermutigen, auf zwei Dinge aufzupassen als Gemeinde. Zum einen, dass wir aufpassen, dass keine falschen Lehren hier in die Gemeinde kommen. Und zum anderen aber, dass wir im Kampf um die gesunde Lehre nicht die Liebe verlieren. Besonders wenn es um Dinge geht, die jetzt nicht die Kerntheologie betreffen. Ein Satz von Augustinus, ich weiß zwar nicht, ob er wirklich von Augustinus ist, wird ihm zugeschrieben, der lautete: Im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem die Liebe. Im Wesentlichen Einheit, in Nebensächlichem Freiheit, über allem die Liebe. Und mir hat mal so ein Bild geholfen, das ich mal in einer Predigt gehört habe, von einer geschlossenen Hand und einer offenen Hand, die wir haben sollten in der Gemeinde. Die geschlossene Hand, das ist so die Kerntheologie. Da gibt es nichts zu diskutieren und zu rütteln. Wir halten fest an der Lehre über Gott, Jesus Christus, den Heiligen Geist, die Bibel und so weiter. Und dann gibt es aber Dinge, da können wir aufgrund unseres Bibelstudiums vielleicht zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Ja, vielleicht habt ihr da Ideen, was damit gemeint sein könnte. Aber wenn man die Bibel liest, manche sagen, aber das heißt so und der andere nein so. Und dann diskutiert man stundenlang. Also als Teenager habe ich das geliebt, über solche Dinge zu diskutieren. Es hat mich ein bisschen getroffen heute da. Streitfragen und Wortstreitereien. Vieles war auch solches. Ich möchte uns ermutigen, da die offene Hand offen zu halten und darum zu ringen, immer wie besser die Bibel zu verstehen. Fragen, wie meinst du das, Jesus? Aber wenn wir nicht zu einer Einigkeit kommen, dass wir einander auch stehen lassen, sagen, und wir haben einen großen Auftrag und der ist klar, da gibt es nichts zu diskutieren. Also in der Kerntheologie Klarheit und bei speziellen Lehrmeinungen ja, darum ringen und gegebenenfalls auch den anderen stehen lassen. Das zu den Versen 3 bis 5. Ich mache mal noch weiter heute mit Vers 6. Jetzt steht hier, die Gottesfurcht aber ist ein großer Gewinn mit Genügsamkeit. Irgendwie paradox. Jetzt hat Paulus gesagt, es gibt manche, die meinen, die Gottesfurcht sei ein Gewinn. Aber sie ist ein Gewinn, ja, sagt er jetzt. Wenn man genügsam ist, das heißt frei von Habsucht. Dieses Wort Genügsamkeit heißt im Griechischen Autarkeia. Vielleicht kennt ihr den Begriff autark. Der wurde ja eingedeutscht. So selbst, autark, so, wenn man es für sich selbst sorgen kann, selbst genügsam ist, wörtlich. Dieser Wort Autarkeia, der wurde in den philosophischen Schulen benutzt, um einen Menschen zu beschreiben, der zufrieden ist mit dem, was er hat. Und jetzt von der Bibel her wissen wir, genügsam ist derjenige, der zufrieden ist mit dem, was er hat in Christus. Weil Gott alles ist, haben wir auch alles. Haben wir genug. 2. Korinther 9, Vers 8 steht, dass Gott die Macht hat, euch mit aller seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Echte Gottesfurcht führt zu Genügsamkeit. Also wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Der reichste Mensch ist nicht der, der am meisten Geld hat, sondern der mit dem, was er hat, zufrieden ist. Das ist wahrer Reichtum. In Sprüche 30, Vers 8 sagte mal ein sehr weiser Mensch, Armut und Reichtum gib mir bitte nicht. Ich habe gedacht, ja, also Armut will ich auch nicht. Aber Reichtum, das nehme ich jetzt also schon noch. Aber der weise Mensch da, der sagt, Armut, dann müsste ich stehlen. Nein, will ich nicht. Reichtum, dann bräuchte ich Gott nicht mehr. Will ich auch nicht. Armut und Reichtum gib mir bitte nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen. Ich möchte das, was ich habe, genießen. Ein gottesfürchtiger Mensch wird nicht durch seine Liebe zum Geld motiviert, sondern von der Liebe, die er für Gott empfindet. Denn kein Geld der Welt kann wirklich glücklich machen. Tief in uns drin wissen wir das alle. Eigentlich. Irgendwie wissen wir, Geld kann mich nicht wirklich glücklich machen. Rockefeller sagte einmal, ich habe meine Milliarden verdient, aber sie haben mir kein Glück gebracht. Ein Millionär John Jacob Astor beschrieb sich als den allerunglücklichsten Menschen der Erde. Und Henry Ford, der sagte einmal, ich war glücklicher, als ich noch ein Mechaniker war. Tief in uns drin können wir uns das vorstellen, aber irgendwie doch nicht so ganz, wenn es um uns selbst geht. Denken wir, also wenn ich jetzt wählen könnte, zwischen 10% mehr Lohn und weniger, dann bin ich wahrscheinlich glücklicher mit 10% mehr Lohn. Irgendwie denken wir doch so. Aber Geld, Liebe und Zufriedenheit schließen sich gegenseitig aus. Ein römisches Sprichwort sagte, dass Geld wie das Meer ist. Je mehr man trinkt, desto durstiger wird man. Geld. Ich könnte es auch biblisch sagen, für diejenigen, die jetzt da kein römisches Sprichwort wollen. Prediger 5, Vers 10 steht, wer Geld liebt, hat vom Geld nie genug. Das ist jetzt biblisch. Wer Geld liebt, hat vom Geld nie genug. Und jetzt kommt die Begründung, warum sollen wir denn genügsam sein? Paulus ist ganz logisch hier. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Ganz einfach, wie Hiob. Nackt bin ich gekommen aus dem Mutterleib, nackt werde ich wieder zurückgehen, habe ich so überlegt. Also wahrscheinlich nicht ganz wörtlich gemeint so, dass man da nackt... Naja gut, aber was er sagen will, ist wahrscheinlich so, ich habe nichts in die Welt hineingenommen, werde nichts hinausbringen. Zeitgenössische Sprichworte lauten, das letzte Hemd hat keine Tasche. Oder Leichenwagen ziehen keinen Anhänger hinter sich her. In diesem Sinn hat auch Jesus betont, dass wir unsere Schätze nicht auf der Erde sammeln sollen, wo sie vergehen, sondern wir sollen unsere Schätze sammeln im Himmel, wo sie niemand nehmen kann. Ich denke mir, ja, so logisch, aber irgendwie unser Herz denkt manchmal ganz anders. Und dann sagt Paulus noch, haben wir aber Nahrung und Kleider, also das Nötigste, so soll uns das genügen. Die Bibel verurteilt nicht grundsätzlich den Besitz. Was aber die Bibel verurteilt, ist das selbstsüchtige Streben nach Geld, das aus reiner Unzufriedenheit geschieht. Worum soll es in unserem Leben gehen? Natürlich um die Verherrlichung Gottes. Und jetzt haben wir Besitz und Geld. Und Besitz und Geld, das verlangt nach Zeit und Energie. Ich nehme an, viele von uns haben ein Haus. Es braucht Zeit, ein Haus zu haben. Also je kleiner das Haus, desto weniger Zeit braucht man. Oder ein Auto. Ein Auto braucht Zeit. Also muss man immer wieder Pneu wechseln und dann muss man da den Service bringen und all das Zeugs. Es braucht Zeit, die Reparaturen. Oder Computer. Viele von uns haben einen Computer. Was der für Zeit braucht, immer wieder diese Updates und dann funktioniert mal wieder etwas nicht und so. Oder das Handy, auch das braucht Zeit, oder? Wenn es ablegt, muss man es neu haben und so. Braucht alles Zeit. Ja, man muss es warten, flicken und so weiter. Braucht Zeit und Energie. Und die Frage ist, braucht es manchmal auch Zeit und Energie auf Kosten der Anbetung Gottes? Ja, wird vielleicht so ein Ding, so etwas sogar zum Gegenstand meiner Anbetung, wenn ich mehr Zeit dafür verwende als für die Anbetung Gottes. Wenn es mir nicht mehr Mittel ist, sondern Ziel. Je mehr Geld und Besitztümer man hat, desto komplizierter wird das Leben. Je mehr Wohlstand, desto mehr Wahlmöglichkeiten haben wir. Wusstet ihr, dass wir so viele Wahlmöglichkeiten haben wie noch keine Menschen vor uns? Und wie kompliziert das ist für uns? Ja, früher war es noch alles so einfach, oder? Du bist einfach um 5, 6 ins Bett gegangen, weil es hatte eh kein Licht. Und heute? Früher war alles... Nein, ich will jetzt nicht in dieses Lied einstimmen. Aber je weniger man hat, desto einfacher gestaltet sich das Leben. Wisst ihr, wenn ich nichts habe, kann ich nichts kaufen. Wenn ich wenig habe, kann ich wenig kaufen. Wenn ich viel habe, ich gebe jetzt mein Geld aus. Es wird komplizierter. Und etwas, was mir auch aufgefallen ist, dass wenn man etwas hat, dann gibt man es nicht mehr so gerne her. Man gewöhnt sich sehr schnell an einen neuen Standard. Darf ich euch ein bisschen Einblick geben in mein Leben? Ich hatte mal ein Handy. Ich würde euch das euch gratis schenken, wenn ich das immer noch hätte. Mein erstes Handy. Ich weiß nicht, wer von euch noch das erste Handy hat. Ich weiß nicht, wer von den Jungen mit einem Nokia 3210 heute noch zufrieden wäre. So vor Smartphone-Zeit. Oder ich habe einen Computer, unser erster Computer war Windows 95 mit 1 Gigabyte Speicherplatz. Also das war viel für uns, viel. 133 MHz und 16 MB RAM. Ich weiß das noch ganz genau. Auf dem konnte man Eishockey nicht mehr spielen. War noch zu schlecht. Deshalb weiß ich das so genau. Und dann gab es einen neuen PC. Ich wollte nie mehr zurück. Und jetzt, also wisst ihr, man geht nie mehr zurück. Oder das Auto. Ich meine, ich war ja schon dankbar, als wir hier in die Gemeinde kamen, bekamen wir ein super Auto geschenkt. So. 0,7 Liter Motor, 53 PS. Ich weiß nicht, ob das allen etwas sagt, aber mir sagt das damals auch nichts, bis ich mal ein bisschen Stützli habe hochgefahren und nicht vorwärts gekommen bin. Aber wisst ihr, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, man jammert nicht, aber man ist dankbar, wenn es nicht mehr durch die Prüfung kommt. Wenn die Familie wächst und man gute Gründe hat zu wechseln. Ihr seht mein Problem. Wenn man mal einen Standard hat, ist man nicht mehr so gerne bereit, wieder darunter zu gehen. Und hier sagt uns Paulus, die Bibel, Genügsamkeit. Genügsam. Dass wir wie einen geschlossenen Kreis haben. Dass wir irgendwann mal sagen, so, jetzt ist genug. Alles, was ich jetzt noch mehr habe, kann man auch weitergeben. Es muss nicht immer noch mehr sein. John MacArthur weist auf 5 Prinzipien hin, wie sich Genügsamkeit ganz praktisch zeigt in unserem Leben. Ich möchte euch die einfach erwähnen, ich finde die noch gut. Auch schriftgemäß. Erstens müssen Gläubige sich bewusst werden, dass alles, was sie besitzen, Gott gehört. Sie sind nur Verwalter dieser Dinge. Kauft man sich etwas Neues, sollte man sich darauf fragen, fördert dieser Kauf das Reich Gottes? Sehr herausfordernde Frage. Alles gehört Gott, es ist nur geliehen. Ich habe nichts hineingenommen, ich werde nichts herausbringen. Dann zweitens, wir sollen ein dankbares Herz entwickeln. Gott schuldet uns rein gar nichts. Weder Besitz, Geld, Gesundheit noch sonst irgendetwas. Und wenn wir es haben, sollen wir dankbar sein. Ich erinnere mich da an einen Austausch mit Manu, Tom. Da sagte Manu, in unserem Pastorenaustausch, was hätten wir morgen noch, wenn wir nur noch das bekämen, wofür wir heute dankbar sind? Uiuiui. Ich habe dann im Sommerlager das den Teenagern erklärt so. Was hätten wir morgen noch, wenn wir nur noch dankbar am Abend hat einer betet, Jesus, danke für alles, mir weiß morgen wieder. Amen. Was hätten wir morgen noch, wenn wir nur noch hätten, wofür wir heute dankbar sind oder waren? Was bekommen wir morgen noch? Dankbares Herz. Dann drittens, Wünsche von Bedürfnissen unterscheiden. Es gibt Bedürfnisse und dann gibt es Wünsche. Nicht jeder Wunsch müssen wir erfüllt haben, um glücklich zu sein. Viertens, weniger ausgeben, als man verdient. Wer immer nur ausgibt, was er verdient, verdient entweder viel zu wenig, zu wenig, oder er lebt nicht genügsam. Also wer, ich will jetzt an niemandem zu nahe treten, ich kenne eure Löhne ja nicht. Es kann wirklich sein, dass es zu wenig, ja. Aber ich glaube, die meisten in der Schweiz lebenden Menschen verdienen mehr als das, was für Kleidung und Nahrung nötig ist. Und irgendwann einmal sagen, jetzt ist genug. Weniger ausgeben, als man verdient. Und fünftens, die Bereitschaft aufbringen, für Jesus auch ein Opfer zu bringen. Opferbereit zu sein. Mach Vers 9 und 10 noch in Kürze jetzt, das vertieft den Gedanken, es gibt diejenigen, die wollen reich werden. Und wer reich werden will, der hat ganz viele Versuchungen, die ihn treffen können. Ich denke hier an Achan, der hat seine Familie umgebracht wegen seiner Geldliebe. Oder ich denke an Judas, der für eine armselig geringe Summe Jesus verraten hat. Oder an Ananias und Sapphira. Wegen ein bisschen Land wurde ihnen das Leben genommen. Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, steht da, für alles Böse. Vielleicht könnt ihr euch mal so als Hausaufgabe überlegen. Gibt es eine Sünde auf dieser Welt, die nicht folgen kann aus der Geldliebe? Dann könnt ihr mir sagen, ich habe keine gefunden. glaube, aus der Geldliebe kann jede Sünde folgen und die Geschichte ist voll davon. Menschen haben für Geld getötet. Menschen haben für Geld gestohlen, klar. Menschen haben für Geld gelogen. Menschen haben für fast alle. Die Geschichte ist voller Beweise, dass die Gier nach Geld den Menschen zu jeder Sünde fähig macht. Wichtig ist noch, es geht hier nicht ums Geld, das böse ist. Geld ist an sich neutral. Geld kann man für Gutes verwenden und für Schlechtes. Jemand hat mal herausgerechnet, dass wir heute etwa 2 Milliarden Franken bräuchten, um die ganze Welt zu evangelisieren. Man kann Geld ganz gut verwenden. Aber man kann Geld auch ganz schlecht verwenden. Und die Geldgier führt zu allem Bösen oder kann zu allem Bösen führen. Und jetzt steht da zum Schluss noch, nachdem einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Für durchbohrt steht ein Wort, das man verwendet hat, um Tiere aufzuspießen und dann über ein Grill zu tun. Und wir sehen hier, wie Paulus so ganz bildlich sagt, wenn jemand Geld liebt, dann spießt er sich selbst auf letztlich. Er durchbohrt sich, es kommt zu Schmerzen, die er sich selbst zufügt, die gar nicht nötig gewesen wäre. Ist das eine Warnung? Irgendwie scheint hier wie so ein seelsorgerlicher Aspekt noch durch. Bitte, liebe Gemeinde, liebt das Geld nicht, es schadet euch, welche die Menschen in Untergang und Verderben versenken. Ganz ernste Warnung. So, ich bete noch zum Schluss. Der Jesus, wir haben uns heute mit deinem Wort beschäftigt, ein paar Versen der gesunden Lehre, und ich wünsche mir für unsere Gemeinde, dass wir uns an der gesunden Lehre ausrichten, an deinen Worten, Jesus, an dem, was wir in der Bibel haben, dass wir uns korrigieren lassen als Gemeinde von deinem Wort. Dort, wo wir etwas falsch sehen, korrigiere du uns. Und hilf uns immer wieder, das Wahre zu entdecken. Ich bitte dich für unsere Gemeinde, dass du uns mündig machst, dass wir dein Wort immer besser kennen. Ich bitte dich für unsere Gemeindeglieder, dass du Bereitschaft schenkst und Ausdauer, die Bibel zu lesen, ganz persönlich. Aber auch im Hauskreis, dass du guten Austausch schenkst, den verschiedenen Gruppen, dass wir dein Wort immer besser kennenlernen. Und Jesus, im zweiten Teil haben wir uns noch mit dem Geld beschäftigt. Ich meine, das ist unser Volksgötze. Ich kenne keinen Schweizer, der da nicht herausgefordert wäre. Ich bitte dich, dass du uns hilfst hier, dass wir so mit unserem Geld umgehen, wie es dir gefällt. Hilf uns, genügsam zu sein, zu sehen, wo das genug ist. Amen.